Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Studio Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Ein deutscher Bible Belt. Gibt es auch hierzulande etwa bestimmte Regionen, in denen bibeltreue Christen Einfluss auf Gesellschaft und Politik nehmen, wie in den USA? Und war queeres Leben im Mittelalter möglich? Von vielen als düstere, als liebes- und erotikfeindliche Epoche abgetan. Der Theologe und Philosoph Hugo von St. Victor sinnierte jedoch bereits im 12. Jahrhundert über die Ehe für alle. Lange Zeit hat die Mehrheit der evangelikalen Christen in den USA sehr stark an Corona gezweifelt und damit die Viruspandemie, die Gefährlichkeit der Krankheit runtergespielt. Verschwörungsmythen machten immer wieder die Runde, besonders im Südosten der Staaten, wo die strenggläubigen Christen leben, war der Glaube an das tödliche Virus sehr gering. Dort ist der Einfluss der bibelfesten religiösen Gruppen auf Politik, Gesellschaft und Kultur sehr groß. Dieser christlich fundamentalistische Block, auch als Bible Belt, Bibelgürtel bezeichnet, hat allerdings in den letzten Monaten zunehmend Risse bekommen. Es gibt inzwischen auch immer mehr konservative Christen und führende evangelikale Geistliche, die die ernsthafte Gefahr durch das Coronavirus nicht mehr verleugnen. Auch hier in Deutschland gibt es eine evangelikale Bewegung, die ein erzkonservatives Familienbild und einen skeptischen Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen haben und fest davon überzeugt sind, es besser zu wissen als alle anderen. Kann man etwa angesichts der pietistischen Bewegungen in Württemberg oder im Erzgebirge auch in Deutschland von einer Art Bible Belt sprechen? Thomas Glatt ist der Frage nachgegangen und hat unter anderem mit Detlef Polak, Professor für Religionssoziologie an der Universität Münster, gesprochen, der zu diesem Thema eine Online-Studie geführt hat.
Dass die Inzidenzzahlen in bestimmten Gebieten, zum Beispiel in Sachsen oder in Thüringen, höher sind als in anderen Regionen, hat ganz verschiedene Ursachen. Ganz wichtig ist natürlich, dass es da auch eine gewisse Nähe zur AfD gibt, eine gewisse Skepsis gegenüber staatlichen Maßnahmen.
Sagt der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Polak. Die Pandemie sei ein multifaktorielles Geschehen und könne schwerlich auf nur ein oder zwei Ursachen zurückgeführt werden. Auffallend aber sei, dass die Viren gerade da ein leichtes Spiel haben, wo ihre Gefährlichkeit geleugnet bzw. die Politik des Lockdowns ignoriert werde.
Also das zum Beispiel haben wir auch herausgefunden in unserer Befragung. Wir haben da gefragt, wie stark ist das Vertrauen in Parteien, in die Bundesregierung, in die Polizei, in die Gerichte. Und bei den Evangelikalen haben wir immer ein geringeres Vertrauen als in der Gesamtbevölkerung. Und man muss sagen, das ist typisch für die Evangelikalen, dass sie auf der einen Seite ihren Führern oder denjenigen, die charismatische Führungsfiguren sind, in ihren Reihen sehr stark folgen. Aber sie sind skeptisch gegenüber Autoritäten, wenn sie von außerhalb kommen.
Fand Polak in einer aktuellen Online-Befragung unter bundesdeutschen Gläubigen von Juli bis Dezember 2020 heraus. Die eigene kleine Familie und ihr Dorf sind im evangelikalen Milieu wichtig. Sie hören auf ihre Gemeindeleiter und versammeln sich in kleinen Gebetskreisen. Berlin, die Expertise der Virologinnen und Virologen und die Entscheidungen der Kanzlerin aber sind weit weg.
Dass es die Evangelikalen und die Freikirchler sind, die eine höhere Neigung haben, verschwörungstheoretische Annahmen zu akzeptieren. Diejenigen, die sich in das evangelikal-freikirchliche Spektrum eingeordnet haben, dass die eigene Religion die einzig akzeptable ist. Und wir haben auch noch eine weitere Frage gestellt, nämlich die, wenn sich Wissenschaft und Religion widersprechen, man der Religion Recht gibt. Und auch wenn es um diese Frage geht, stimmen die Evangelikalen und die Freikirchler diesen Aussagen stärker zu.
Von den rund 2000 Online-Befragten zählten sich rund 10%, also etwa 200, dem evangelikalen und freikirchlichen Spektrum zu. Und in dieser Gruppe gab es zum Beispiel signifikant mehr Corona-Leugner als bei den anderen Befragten, sagt Pollack. Vor allem aber zeichnet Evangelikale und Freikirchler Bibeltreue aus. Besser gesagt das, was sie selbst als Bibeltreue verstehen. Aus der Heiligen Schrift lesen sie ein Familienbild mit klarer Geschlechterordnung heraus, lehnen Homosexualität genauso ab wie Schwangerschaftsabbrüche. Dass die Mehrheit der Christen in Deutschland ein toleranteres Weltbild hat, können sie nicht verstehen. Innerhalb des evangelikalen Lagers gibt es aber auch liberalere Strömungen. Es ist kein monolithischer Block. Was viele der Gläubigen aber verbindet, ist die Skepsis gegenüber Autoritäten. Und das sei traditionell so, seit Beginn des Pietismus im 17. Jahrhundert, sagt Detlef Pollack.
Also ganz typisch ist eben diese Skepsis gegenüber dem, was die Amtskirche macht. Also da kommt sozusagen ein institutionsskeptisches Moment her. Daraus resultiert dann natürlich auch ein starkes Vertrauen in die eigene religiöse Mündigkeit. Und daraus resultiert auch eine kritische Haltung gegenüber dem, was die Kirche sagt, was möglicherweise auch bestimmte Autoritäten sagen, die aber gekoppelt ist mit dieser Skepsis gegenüber allem, was von oben kommt. Aber ich mache das in einer Gemeinschaft, wo man so ähnlich denkt wie ich.
Heute gelten die Schwäbische Alb, das Erzgebirge, das Siegerland oder die Oberlausitz als Kerngebiete des evangelikalen Glaubens. Die Leipziger Religionswissenschaftlerin Katharina Neef erklärt, woran man sie erkennen kann.
Wir haben im Erzgebirge seit 2010 ungefähr regelmäßig stattfindende sogenannte Märsche für das Leben. Gegner des liberalen Abtreibungsrechts. So einen Märsch gibt es auch in Berlin. Aber ich glaube, die Situation ist in Berlin eine andere. Da haben wir eben eine Hauptstadtsituation und dagegen im Erzgebirge, also genauer gesagt in Annaberg-Buchholz, was eine Mittelstadt ist. Das ist sozusagen etwas, was für den öffentlichen Raum, für die Gemeinde oder für die vor Ort Lebenden inszeniert ist. Dass sich hier auch eine Vermischung von verschiedenen politischen Akteuren vollzieht. Also wir haben hier CDU-Funktionäre, also eher vom wertkonservativen Flügel, aber eben zum Teil auch AfD-Funktionäre oder eben auch NPD-Kader.
Oder die Markersbacher Erklärung von 2012. Ein offener Brief des sächsischen Ortspfarrers in Markersbach als Protest gegen homosexuelle Amtsbrüder.
Dass dieser Brief als offener Brief konzipiert war. Und wenn Sie sich mal eine Karte angucken, welche Kirchgemeinden in der sächsischen Landeskirche unterzeichnet haben, stellen Sie fest, der Erzgebirgshang ist rot. Wohingegen sozusagen der mittelsächsische Raum um Döbeln, Meißen oder Dresden oder Leipzig rum im Prinzip ja nicht unterzeichnet hat.
Die Evangelikalen seien aber nicht mehr nur in ihren kleinen Gemeinden oder Landeskirchen aktiv. Die sogenannten Neo-Evangelikalen suchen längst den Kontakt zur großen Politik. Es gäbe immer mehr evangelikalen Lobbyismus im Bundestag, beobachtet der FDP-Politiker und evangelische Christ Stefan Ruppert.
Wir müssen jetzt mal auch etwas tun als Gegenbewegung gegen kirchlich dominanten Mainstream. Und wir müssen eben auch mal einen parlamentarischen Abend machen. Und wir können nicht nur der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz sozusagen das Feld überlassen, sondern wir wollen einen eigenen Akzent der Einflussnahme setzen.
Denn die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD und die Deutsche Bischofskonferenz haben ihre ständigen Beauftragten bei der Bundesregierung. Dagegen setzen Evangelikale ihre eigene Taktik.
Während es bei der EKD und der katholischen Kirche sehr stark um strukturelle Einflussnahme geht, also Gespräche mit den Fraktionsführungen, regelmäßige Runden, geht es bei den Vertretern evangelikaler Kreise sehr stark um Beziehungsarbeit zu einzelnen Abgeordneten. Methodik der direkten Ansprache, auch der Anteilnahme an dem, was Abgeordnete so bewegt. Übrigens eine sehr kluge Methodik gegenüber der strukturellen Arbeit.
Doch kann man die deutschen Evangelikalen mit den US-amerikanischen gleichsetzen? Gibt es auch in Deutschland einen erzkonservativen Bibelgürtel, der jede liberale Politik ablehnt, zu radikalen Protesten neigt und irgendwann einer Art deutschem Donald Trump blind folgen würde? Detlef Pollack sieht dann doch mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten.
Also in den USA spielen die Evangelikalen ja eine ganz andere Rolle. Also wenn man mal bedenkt, dass ungefähr 25% der US-Amerikaner evangelikalen Denominationen zuzuordnen sind, dann ist das gar nicht zu vergleichen mit dem, was das sozusagen in Deutschland an Bedeutung ausmacht. Da sind es also 1-2%. Und in den USA waren die Evangelikalen in den 50er, 60er Jahren eigentlich auch stärker auf ihren Nahbereich konzentriert. Also auf die Kindererziehung, auf gelingendes Familienleben, auf Gebet. Aber die Rechtsprechung in den USA hat in diesen privaten, familiären Bereich eingegriffen, zum Beispiel 1973 durch die Legalisierung der Abtreibung. Und viele der Evangelikalen sind sozusagen dadurch, dass die Politik in ihren Nahbereich eingegriffen hat, politisiert worden. Es kommt dort zu einer Art Bedrohungsgefühl. Heutzutage sind sie hochpolitisiert, macht sie hochpolitisch und auch in gewisser Weise aggressiv. Und das ist in Deutschland ganz anders.
Denn nach Pollocks aktueller Online-Befragung würde nur rund ein Viertel der Evangelikalen AfD wählen. Zudem hätten die kaum mehr als 1 Million Evangelikalen in Deutschland als Mitglieder ihrer Landeskirchen immer noch Kontakt zur bürgerlichen und politischen Mitte. Aber muss das so bleiben? Kann Amerika nicht doch zum Vorbild für strenggläubige Deutsche werden? Kaum, beruhigt Detlef Pollock.
Dahinter steht eine Geschichte. Wir, die weißen Protestanten, wir haben dieses Land gegründet. Wir wollen nicht, dass Amerika sich so stark verändert, sondern wir wollen gewissermaßen wieder zurück in die Vergangenheit. Ja? Dieser Gründungsmythos, ja, dass man sozusagen ein auserwähltes Volk ist, das gibt es in Deutschland nicht. Ganz im Gegenteil, es gibt ein hohes Schuldbewusstsein, dass Deutschland Schuld auf sich geladen hat und dass wir in die zweite Reihe zurücktreten seit 70 Jahren. Insofern können diese nationalen Mythen überhaupt nicht Wurzel fassen in Deutschland.
Umso gefährlicher, wenn rechtsnationale Politiker sich dieser Schuld heute nicht mehr stellen wollen. Daher sei es wichtig, zu versuchen, mit Evangelikalen und Freikirchlern im Gespräch zu bleiben und sie nicht zu verteufeln, rät Religionssoziologe Detlef Pollack.
Wenn man die Evangelikalen sehr stark politisch angreift und sehr stark sozusagen in eine bestimmte konservative rechte Ecke steckt, dann besteht die Gefahr, dass sie gewissermaßen sich selber verteidigen und tatsächlich sozusagen immer mehr nach rechts auch wirklich abdriften.
Gibt es in Deutschland wie in den USA eine Art Bible Belt, Bibelgürtel? Sie hörten dazu einen Beitrag von Thomas Klatt. Wenn landläufig die Rede vom Mittelalter ist, denken viele gleich an Ritter und Burgen, Kreuzzüge und Seuchen, Könige und Kaiser und an den Papst und die Kirche, die ganz besonders das Alltagsleben der Menschen beeinflusste und stets Enthaltsamkeit und Keuschheit predigte. War das Mittelalter wirklich so intimitätsfeindlich und hielten sich wirklich viele an die Vorgaben und Gesetze der Kirche? War Lust und Liebe, Erotik und Sex im Mittelalter verpönt? War es erst die 68er-Bewegung, die Bewegung in die Sexualität brachte und gegen die überholte Sexualmoral rebellierte? Und ist es einer aufgeklärten, modernen und weltoffenen Gesellschaft zu verdanken, dass es die Ehe für alle gibt? Der Historiker Professor Klaus van Eickels von der Uni Bamberg untersucht Beziehungen und Sexualität im Mittelalter und er findet dort Ideen, die als Vorläufer für die Ehe für alle gelten könnten. Vordenker ist der Theologe und Philosoph Hugo von St. Victor aus dem 12. Jahrhundert. Er hatte zumindest theologisch in diese Richtung gedacht und gemeint, dass auch Männer mit Männern sowie Frauen mit Frauen in Partnerschaft leben können, sagte Historiker Klaus van Eickels. Mit ihm sprach Mechtelt Klein.
Wenn wir uns vorstellen, dass Hugo von St. Victor heute wieder auf unsere Welt zurückkäme und sich anschauen würde, wie sich Europa inzwischen entwickelt hat, dann wäre er höchst verwundert, dass in unserer Gesellschaft sexuelle Verfehlungen oder sexuelles Verhalten aller Art kaum mehr bestraft wird. Dass Paare unehelich zusammenleben können, dass Ehebruch nicht von Staats wegen bestraft wird, dass homosexuelle Handlungen nicht bestraft werden und so weiter.
Klaus van Eickels, der Historiker von der Universität Bamberg, forscht über Liebesbeziehungen im Mittelalter. Beim Theologen Hugo von St. Victor aus dem 12. Jahrhundert fand er einen Vordenker der Ehe für alle.
Also alles das, was als Debatte um die Strafrechtsreform um 1968 stattgefunden hat, das hätte ihn aufs Höchste verwundert. Aber er könnte sich überhaupt nicht erklären, warum sich die katholische Kirche und viele konservative Europäer in den letzten zwei Jahrzehnten so energisch gegen die Ehe für alle oder anerkannte Lebenspartnerschaften gewehrt haben. Denn bei der Ehe für alle oder auch bei der eingetragenen Lebenspartnerschaft geht es ja gar nicht darum, Paaren zu erlauben oder zu verbieten, miteinander geschlechtlichen Verkehr zu haben. Man kann ja eine Ehe eingehen, ohne geschlechtlich miteinander zu verkehren.
Die Ehe des Mittelalters ist gänzlich unromantisch. Sie basiert nicht auf Liebe, sondern auf wirtschaftlichen Interessen. Sie ordnet zudem Nachkommenschaft und Erbe. Die Regeln? Sex außerhalb der Ehe geht gar nicht. Zu heftiges Begehren innerhalb der Ehe ist ebenfalls schändlich. Homosexuelle Handlungen mit Penetration unter Männern absolut verächtlich und verboten. Die Abneigung gegen die Sexualität ist ein Erbe des Apostels Paulus, der in der Naherwartung der Wiederkunft Christi meinte, heiraten und Familie lohnt sich nicht mehr. Das Ideal der Keuschheit stand über jeglicher Sexualität. In der Ständegesellschaft des Mittelalters haben sich aber Modelle mit Liebesbeziehungen zwischen Männern etabliert. In der Rückschau aus dem 21. Jahrhundert werden sie häufig homoerotisch überformt. Die Gesellschaft im Mittelalter muss man erklären, sagt der Historiker.
Wir haben eine Gesellschaft, in der Männer und Frauen ganz überwiegend getrennte Wege gehen, auch wenn sie verheiratet sind, und in der ein Mann ohne ganz enge Beziehungen zu anderen Männern zu unterhalten, überhaupt nicht überleben kann. Das heißt, Liebe und Freundschaft zwischen Männern ist etwas völlig Normales, ist sogar etwas Zentrales für die Struktur der Gesellschaft.
In der Gesellschaft um 1200 gibt es ein starkes patriarchales Machtgefälle. Männer stehen über den Frauen. Gleichheit und Augenhöhe gab es nicht in der Ehe, sondern nur in Beziehungen zum gleichen Geschlecht. Das Machtgefälle zeigte sich auch in den weltlichen Bündnissen. Die Könige verbanden sich mit den untergeordneten Vasallen, den Landherren. Diese Beziehung zwischen dem König und den großen Adligen des Reiches wurde als Liebesbeziehung definiert, sagt van Eickels. Zwar könne der Herr von seinen Vasallen Treue und Dienst verlangen, der normale Weg war aber, dass der Herrscher die Vasallen um etwas bat. Und seine Getreuen, die Adeligen, nutzten die Gelegenheit, ihre Liebe zum Herrscher zu zeigen.
Vasall wurde man dadurch, dass man sich vor dem Herrn niederkniete, seine Hände in die offenen Hände des Herrn legte und erklärte, ich werde dein Mann. Und der Herr erklärte, ich nehme dich an als meinen Mann. Es ist sogar so, dass das Ritual der Eheschließung, wie wir es heute kennen, ich will dich lieben, achten und ehren, solange ich lebe, das ist genau das zentrale Versprechen, das ein Vasall seinem Herrn gibt. Letztlich also eine ganz klare Vorstellung im Mittelalter, dass Freundschafts- und Liebesbeziehungen zwischen Männern, sofern Sexualität darin keine Rolle spielt, ganz selbstverständlich dazugehören.
Diese Gesten der Treue finden sich noch auf gotischen Kirchenfenstern und Illustrationen. Bilder, auf denen der Mann seine Hände in die des Königs legt. Es beschreibt Liebesbeziehungen zwischen Männern, aber ohne Sex.
In jedem mittelalterlichen Ritterroman haben sie den Helden und der Held braucht ganz selbstverständlich einen Gefährten. Ein Krieger braucht seine Gefährten, er muss sich auf seine Gefährten verlassen können.
Schon klar, er ist verheiratet, aber er verbringt die meiste Zeit nicht mit seiner Frau, sondern mit anderen Männern. Und seine Frau verbringt ebenfalls die meiste Zeit mit anderen Frauen. Die Liebesbeziehung und Treue zwischen den Männern im Mittelalter zeigte man nach außen auch körperlich in der Begrüßung mit Umarmungen und Küssen. Ein besonderer Gunstbeweis war, wenn der Mann das Bett mit anderen Männern teilte.
Das ist ein ganz selbstverständlicher Bestandteil von Friedensschlüssen, dass man mit dem ehemaligen Gegner demonstrativ in einem Bett schlief. Das haben wir häufig belegt und in Wirklichkeit muss man davon ausgehen, dass es ganz, ganz häufig vorgekommen ist, dass der König einen Ehrengast eingeladen hat, bei ihm im Bett zu schlafen. Das ist sozusagen die höchste Ehre, so wie man eben heute von russischen Staatsmännern zu einem gemeinsamen Saunabesuch eingeladen werden kann. Das heißt, letztlich Zeichen der Intimität. Es geht sogar so weit, dass im Englischen bis heute es gebräuchlich ist als Ausdruck für merkwürdige politische Bündnisse. Politics makes strange bedfellows. Politik macht merkwürdige Bettgenossen. Und im Deutschen sagen wir eben auch, mit jemandem unter einer Decke stecken. Das heißt, so vertraut zu sein mit ihm, dass man mit ihm in einem Bett schläft.
In so einer mittelalterlichen Gesellschaft ist es wichtig zu wissen, wo sind die Grenzen dieser Liebe? Wie intim wurde man wirklich? Und gefährlich wurde es eigentlich erst, wenn so eine Beziehung scheitert. Dann wurden mitunter Vorwürfe der Sodomie, der Homosexualität erhoben. In den mittelalterlichen Gerichtsakten finden sich viele Beispiele. In Köln etwa gab es einen solchen Skandal im 15. Jahrhundert. Als ein Mann auf dem Sterbebett einem Priester vom Sex mit einem Ratsherrn beichtete. Es stellte sich heraus, dass viele Ratsherren solche Sexbeziehungen zu Abhängigen und jungen Untergebenen pflegten. Man ließ das Verfahren auf sich beruhen, um niemanden auf den Geschmack zu bringen. In Florenz wurden homosexuelle Handlungen mit Geldstrafen belegt und mehr als die Hälfte der Männer der Stadt wurde schon mal homosexueller Taten beschuldigt. Nun gibt es im Mittelalter zwei Ehemodelle. Das kirchliche Modell, in dem jeder Mann jede Frau heiraten kann, und die standesgemäße Ehe, bei der es um Vererbung von Besitztümern und Nachkommen geht. Jetzt argumentiert der Theologe Hugo von St. Victor und kommt zum Ergebnis, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaft gut ist, solange eben kein Sex vollzogen wird. Vorbild dafür ist die Ehe von Maria und Josef, die heilige Familie. Die hatten schließlich auch keinen Sex und Maria blieb trotz Geburt ihres Sohnes ewige Jungfrau. Es handelte sich aber trotzdem um eine Ehe.
Was macht nun Hugo von St. Victor? Er sagt, eigentlich müssten wir aus der Jungfräulichkeit Mariens schließen, dass eine Ehe unter einvernehmlichem Ausschluss des fleischlichen Verkehrs geschlossen werden kann. Und dann gibt es keinen Grund, warum nicht ein Mann oder eine Frau heiraten könnte.
Allerdings sieht er hier einen Widerspruch in sich. Denn eigentlich kann es ja nicht sein, dass zwei Männer oder zwei Frauen heiraten.
Und nun ist es interessant zu sehen, wie er diesem gedanklichen Dilemma entkommt. Er sagt, es besteht kein Zweifel daran, dass ein solcher Bund unverbrüchlicher Liebe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen geschlossen, höchst lobenswert wäre. Aber eine Ehe im sakramentalen Sinne wäre es nicht. Warum nicht? Er sagt, die Ehe ist ein Sakrament, weil sie die Liebe Gottes zu den Menschen abbildet. Die Liebe Gottes zu den Menschen ist aber eine Liebe zwischen ungleichen Partnern. Und die Liebe zwischen Mann und Frau in der Ehe bildet gewissermaßen diese Liebe Gottes zu den Menschen ab.
Zumindest könnte die Partnerschaft auch aus kirchlicher Sicht zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren so etwas wie eine zivile Ehe darstellen. Ähnlich argumentierte Papst Franziskus, als er zwar eine kirchliche Ehe für homosexuelle Paare ablehnte, aber eine zivile Ehe befürwortete. Auch in der Ehe für alle übernimmt man gegenseitige Fürsorge auf Dauer, wie heterosexuelle Paare auch. Und die Ehe für alle kommt dem kirchlichen Modell der mittelalterlichen Ehe sehr nahe, sagt Klaus van Eickels, denn da ging es auch um die gegenseitige Versorgung und Sicherheit.
Sie hörten einen Beitrag von Mechthild Klein. Das war's dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Lebenszeit.